Es ist wohl der älteste ungelöste Mordfall der europäischen Geschichte. Noch immer ist nicht geklärt, warum die Tiroler Gletschermumie Ötzi vor 5000 Jahren ums Leben gekommen ist. Der deutsche Regisseur Felix Randau beleuchtet nun in seinem Film »Der Mann aus dem Eis« die möglichen Hintergründe von Ötzis Tod. Randau hat seinen Streifen in diesen Tagen beim Festival Deutschsprachige Filme in Prag vorgestellt. Nach der Filmvorführung entstand das folgende Interview mit dem Regisseur. Herr Randau, was hat Sie an der Persönlichkeit, sagen wir, von Ötzi fasziniert? Es ist eigentlich ein Held ohne Geschichte.
Ja, also ich habe ganz, ganz lange nach so einer Figur gesucht, an der ich so eine universelle Geschichte festmachen kann. Und da bin ich vor mittlerweile, glaube ich, 4 Jahren war das, in Berlin über einen Flohmarkt gelaufen und habe da zufällig so eine alte Ausgabe vom Stern, von diesem Magazin Stern, in die Hände bekommen. Und auf der Titelseite, da war so eine Zeichnung, da war so ein Mann, der durch so einen Schneesturm stolpert und die Überschrift war sowas wie Das Geheimnis von Ötzi. Und habe ich dieses Magazin gekauft und habe plötzlich gemerkt, dass das einfach so ein großes Geheimnis eigentlich hinter dieser Figur steht. Alle kennen wir Ötzi, aber wir wissen nicht, wie er zu Tode gekommen ist, was für ein Mensch er war, was für eine Umgebung er gelebt hat. Und das war natürlich so ein Geschenk und so hat das angefangen.
Was weiß man über ihn also?
Also man weiß natürlich ganz viele so, wie nennt sich das, medizinische, man weiß, welche Zahnschmerzen er hatte, was er gegessen hat und diesen ganzen Kram, das weiß man natürlich alles. Was man weiß, ist, dass er definitiv ermordet wurde, also er wurde hinterrücks erschossen, das weiß man, dass er ganz schnell gestorben ist und sonst weiß man eigentlich nicht viel. Also man weiß, dass er so einen höher gestellten Rang eingenommen haben muss in seiner Gemeinschaft, aber das war's eigentlich.
Bietet diese Person Ihnen mehr Raum als eine übliche historische Persönlichkeit, die man vielleicht schon mehrmals dargestellt hat oder beschrieben hat?
Ja, also da haben Sie vollkommen recht. Also weil es gibt eben nur diese paar Fakten und den Rest kann man sich sozusagen im besten Sinne dazu erfinden und eine Geschichte erfinden, während bei anderen historischen Figuren, die meinetwegen, ich sage jetzt mal nicht 5000, sondern nur 500 Jahre tot sind, da gibt es natürlich 1000 Zeugnisse schriftlicher Art oder was auch immer. Da weiß man natürlich dann immer schon sehr, sehr viel und da ist das Korsett, das Erzählerische natürlich viel, viel enger und das war hier schön.
Haben Sie sich vorher schon irgendwie mit dieser Zeitepoche, mit der Jungsteinzeit befasst?
Eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich habe natürlich sehr, sehr viel recherchiert, bin aber immer mit der Haltung rangegangen, die, glaube ich, auch richtig ist, dass es damals Menschen gewesen sein müssen wie du und ich. Das heißt, die müssen die gleichen Gefühle gehabt haben, die müssen sowas wie Liebe, Hass, Wut und alles Mögliche, Neid, was auch immer, haben die garantiert auch gekannt. So, das war für mich immer der allererste Ansatz. Und ich glaube nicht, dass die Leute damals schlechter gelebt haben als wir.
Das ist eigentlich die Geschichte der Rache, sehr vereinfacht. Aber sowas passiert immer wieder und die Leute verhalten sich auch genauso.
Das mag vielleicht ein bisschen blöd klingen, aber ich glaube eh nicht, dass der Mensch wirklich dazulernt. Also ich glaube, es gibt immer so Zyklen, die ablaufen. Wir leben jetzt gerade seit relativ langer Zeit in einem Zyklus, in einer Periode, wo es relativ friedlich läuft, zumindest in unseren Breitengraden hier. Aber ich glaube auch, das wird garantiert nicht immer so bleiben. Also ich meine, es gab immer schon wieder so friedliche Phasen in der Geschichte und wir denken ja immer, wir sind sozusagen die Speerspitze des Fortschritts und so weiter und dann gibt es wieder Rückschläge und ja, ich glaube, leider ist der Mensch lernt nicht.
Ich fand sehr schön auch die Augenblicke, wo Helden auch ihre Emotionen zum Ausdruck bringen, auch wenn sie nicht sprechen und sie sprechen ein bisschen.
Ich habe ganz normal Sätze reingeschrieben ins Drehbuch, so Dialogsätze, aber weil ich eben nicht wollte, dass sie jetzt Deutsch, Italienisch, Französisch, Englisch oder meinetwegen auch Tschechisch sprechen, weil damals haben sie definitiv was anderes gesprochen, haben eine Sprache erfunden oder rückkonstruieren lassen von einem Linguisten. Und das war dann für die Schauspieler eigentlich ganz wie normale Texte lernen, nur dass sie die Sprache eigentlich nicht kannten. Das, was die Leute da sprechen, das macht schon in sich Sinn, ist geschlossen.
Welche Rolle spielt da diese geheimnisvolle Schachtel?
Ja, das ist eigentlich sozusagen der Fetisch, um den diese ganze kriegerische Auseinandersetzung der Kreislauf der Gewalt geht. Ich habe da natürlich meine ganz persönliche Interpretation auch mir was dabei gedacht, aber das will ich nicht verraten. Das muss wirklich jeder selber entscheiden, wie er das sieht. Also man kann das ganz banal sehen, eben als ein religiöses Kultobjekt, wenn man so will, um das es sich dreht. Man kann das aber auch anders auffassen. Das muss jeder selber wissen.
Haben die Schauspielerinnen und Schauspieler das vorher irgendwie geübt, wie man sich in dieser Steinzeit bewegt, wie man mit den Waffen umgeht und so?
Ja, bevor wir angefangen haben zu drehen, hatten wir, ich glaube insgesamt waren es 10 Tage, wo man Einführungszeit hatte. Es fing damit an, dass Leute, irgendwelche Spezialisten gekommen sind, denen gezeigt haben, wie man damals genäht hat, wie man mit dem Bogen geschossen hat, wie man Ziegen melkt. Wer kann heute noch Ziege melken? Keiner. Wie man Feuer macht ohne Streichhölzer oder Feuerzeug, diese ganzen Sachen. Es gab wirklich so eine Art Trainingscamp, wenn man so will, dass die Schauspieler alle, also die Hauptrollen alle gemacht haben. Und das war auch sehr, sehr gut, bis hin zu Sprachunterricht. Also es ging alles so ineinander über. Und es hat, glaube ich, auch sehr geholfen allen. Die fühlten sich dann schon vorbereitet und so langsam in so eine Zeit reingeschoben. Es ging so weit, dass einige sogar dann in den Hütten schlafen wollten und so. Das ging aber aus versicherungstechnischen Gründen nicht. Aber wollten auch welche.
Mhm. Eine große Kraft besteht auch in der Natur, in diesen Szenen, wo der Sturm ist oder wo er zum ersten Mal in diese Schluchtfeld, haben Sie lange ausgesucht, wo sich das abspielen wird. Das ist teilweise dort, wo er gefunden wurde.
Ja, also die Suche nach den Drehorten, die hat ganz, ganz viel Zeit in Anspruch genommen, weil die gesamten Alpen, die sind natürlich total zersiedelt. Also es gibt keine Ecke, wo nicht eine Hütte steht, eine Straße lang geht oder sowas. Also es gibt die schon noch, aber die muss man erstmal finden. Also deswegen war das ein ganz, ganz wichtiger Teil des Prozesses, die richtigen Drehorte zu suchen. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die Natur hier, wenn man so will, natürlich neben Jürgen Vogel, also neben der Ötzi-Figur, eigentlich der zweite Hauptdarsteller ist. Also die ist schon ganz, ganz präsent so da. Und es ging uns auch immer darum, die Natur jetzt nicht so eine Postkarten-Natur zu finden, sondern so eine Natur, so wie sie meiner Meinung nach ist. Also die Natur ist ja nicht gut oder böse, die ist einfach nur gleichgültig. Wir modernen Menschen, wir sehen die Natur ja immer als was ganz Positives. Dann ziehen wir uns zurück und fühlen uns wieder eins mit allem und so weiter. Das war ja bis vor 200 Jahren, war das ja etwa, oder sagen wir bis zur Romantik, ein bisschen davor. Da war die Natur für die Menschen ja was Feindliches. Da wurde einfach was abgerungen und ansonsten war die feindlich, weil es war kalt, es hat geregnet, es war zu heiß oder was auch immer. Es war aber kein Rückzugsort, hat die Leute nicht interessiert. Also kein Mensch ist im Mittelalter irgendwie aus Spaß über die Alpen gelaufen, kein Mensch. Also da sind die Leute natürlich auch über die Alpen gelaufen, aber nur, weil sie mussten, also nicht aus Spaß. Also da wäre auch keiner auf die Idee gekommen, Ski zu fahren oder so. Also nicht aus Spaß, nie.
Haben Sie vielleicht noch andere Themen dieser Art, die Sie bearbeiten möchten?
Also mein nächster Film, den ich jetzt im nächsten Sommer drehen werde, das ist auch ein historischer Film, aber nicht von vor 5000 Jahren, sondern der spielt so 1940 bis 1943 etwa. Also ich bin eigentlich nicht so ein Fan von historischen Filmen, muss ich sagen. Also das war jetzt einfach wirklich meine Ausnahme, glaube ich. Aber was mich schon interessiert, sind Filme, die wirklich um die so ganz die großen Fragen gehen, wenn ich es mal so ein bisschen großkotzig sagen darf. Mich interessieren nicht diese klassischen Fernsehthemenfilme. Also eigentlich aus den 10 Geboten kann man wirklich 10 tolle Filme machen. Und ich glaube, da sollte man auch suchen.
Ich würde sagen, es ist auch kein echter historischer Film, in Anführungszeichen. Eben die Stärke des Films ist in dieser eigentlich einfachen Geschichte. Und dass das so roh war, nichts Überflüssiges ist da.
Das ist gut, wie Sie das sagen. Also es war ganz, ganz wichtig für uns, die wirklich nur Fleisch und Knochen hat und kein Fett. Also es war wirklich alles, was überflüssig ist. Ich glaube, das ist für mich auch Kino, ehrlich gesagt. Alles andere, das hat auch seine Berechtigung. Aber ich glaube, im Kino muss halt wirklich alles ganz wesentlich reduziert sein. Weil man hat nur 90 Minuten, oder?